SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend, mein Name ist Carsten Otte und ich freue mich, Sie in der Kakadu-Bar des Mainzer Staatstheaters zu begrüßen zum Gespräch über die SWR-Bestenliste im Juli und August. Jeden Monat wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem deutschsprachigen Raum 10 Bücher auf die SWR-Bestenliste und das bald seit 50 Jahren. Und meine Gäste aus der Jury sind heute Abend Shirin Sochi-Travalla, Literaturkritikerin unter anderem für den Deutschlandfunk, Christoph Schröder, Literaturkritiker unter anderem für die Zeit und Hubert Winkels. Rezensionen liest man unter anderem in der Süddeutschen Zeitung. Kruna Savic und Klaus Köhler werden heute Ausschnitte aus den 4 Büchern der SWR-Bestenliste lesen, die wir Ihnen vorstellen. Herzlich willkommen Ihnen allen. Das erste Buch, über das wir heute sprechen, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Es ist das vielgelobte Debüt des in der Schweiz geborenen Schriftstellers Ralf Tarail, dessen Eltern aus Indien kommen. Nehmen die Alpen weg, heißt der Roman, der in der Edition Azur erschienen ist. Frau Sochi-Travalla, vielleicht sprechen wir zunächst über die Konstruktion dieser Familiengeschichte. Wer spricht da über wen in dieser Prosa, die ja vom Druckbild allein ein wenig nach Lyrik daherkommt?
Das stimmt. Es geht um eine Familie, die aus Indien in die Schweiz eingewandert ist. Und die beiden Geschwister, ein Junge und ein Mädchen, sind die Stimmen, die erzählen. Dann gibt es noch die Eltern, die aber nur Ma und Pa heißen und auch die Kinder haben keinen Namen. Es gibt jeweils noch eine Figur, die den Eltern zugeordnet ist, eine Bekannte der Eltern und eine Figur, die den Kindern zugeordnet ist, ein Junge, der nur mit dem Buchstaben Y abgekürzt wird. Es sieht aus wie ein Langgedicht, das stimmt. Es sind so wie Strophen, wie Verse. Man könnte diesen Titel, Nimm die Alpen weg, wörtlich nehmen, dass der Autor quasi so ein Textmassiv weggeräumt hat und dann bleiben halt noch so Geröllsplitter, einzelne Sätze übrig. Tatsächlich war das auch das Verfahren. Es war wohl ein Text von 300 bis 400 Seiten und er hat immer weiter reduziert, bis dieser Text, so wie er jetzt vorliegt, da war.
Also, und um einen Eindruck zu bekommen von dieser lyrischen Prosa von Ralf Tarail, hören wir nun eine Lesestelle, die Klaus Köhler vorträgt. Bitte sehr.
Einmal kannte ich einen Mann, der am nächsten Tag nicht mehr zur Arbeit kam, sagte Pa in seiner Sprache. Wir fragen, warum, und Pa legt den Finger auf seine Lippen. Wer fragt, der stirbt, sagt er, und schubst uns aus der Küche. Das Land, in dem wir leben, kennt den Krieg nur von Weitem. Das Land, in dessen Sprache Ma und Pa beten, kennt den Krieg von allen Seiten. Später müssen wir still sein. Ma muss arbeiten in der Nacht, Ma muss schlafen am Tag. Sie liegt auf einem Kissen, wie wir in der Rutsche im Freibad liegen. In ihrer Kommode schlafen Medikamente, Bandagen und Nadeln, die eingepackt sind in durchsichtiges Plastik. Wir fassen die Nadeln nie an. Ma liest uns unsere Wünsche von den Lippen ab. Sie reibt einen Topf mit Knoblauch ein, schneidet Brot in Würfel und schmilzt Käse im Topf. Wir tunken das Brot in Käse und ziehen Fäden. Der Käse verklebt uns den Mund, wir sprechen nicht in der Sprache der Schlangen. Wir machen unseren Mund zu einem Tunnel, in den Ma ihre Luft bläst. Pa sitzt am Tisch und ordnet seine Würfel auf dem Teller. Er macht aus den Würfeln ein Kreuz und übergießt es mit Käse. Pa, du machst alles falsch, rufen wir, während Ma ein Räucherstäbchen anzündet, damit unsere Wohnung weniger nach Käse stinkt. Wir öffnen die Fenster. Das Räucherstäbchen geht aus. Ihr macht alles falsch, sagt Pa, ohne seinen Mund zu bewegen. Wir lesen ihm den Wunsch von den Lippen ab.
Klaus Köhler las aus Nimm die Alpen weg von Ralf Tarail, erschienen in der Edition Azur, Platz 7 der SWR-Bestenliste im Juni und August. Vielen Dank. Hubert Winkels, die Themen in diesem Text sind ja keine neuen. Es geht um Isolation in einem fremden Land, es geht um Familienkonflikte, das deutete sich ja auch in der Lesestelle gerade an, um Coming-of-Age-Erfahrungen. Das sind alles klassische Topoi der zeitgenössischen Literatur. Was bietet der Band literarisch?
Ich würde es mal mit einem Satz zusammenfassen. Er unterläuft das, was Sie gerade vorgeschlagen haben, was er sagt. Ich komme schon gar nicht so ganz klar damit, dass man sagt, okay, das ist eine Einwandererfamilie, man ist in der Schweiz, die haben ihre depravierte Stellung da und jetzt gibt es zwei Kinder, in der Familie waren es drei, weiß ich jetzt vom Autor selbst, die mit dieser Situation zwischen den Welten, also zwischen dem indischen Subkontinent und dieser winzigen, sehr, sehr reichen Schweiz klarkommen müssen. Die einen sprechen wohl mehr Indisch, unter normalen Umständen die Eltern und die Kinder offenbar nicht Schweizerdeutsch, aber schweizerisches Deutsch. Und wenn man das fest verankert hat sofort im Kopf, es ist nämlich nicht so, dass das Buch einen das sofort aufschließt. Ne? Also Sie müssen nur kurz irgendwo lesen über das Buch, ein Gespräch mit ihm hören, dann haben Sie die gesamte Geschichte. Das ist ein Migrationsliteraturstück. Wenn Sie das aber nicht tun, wie ich kriege das sozusagen vorgelegt, lese das einmal durch und weiß eigentlich nicht, wo vorne und hinten ist. Ich habe alle möglichen Ideen, was miteinander zusammenhängt, von Sumpfgegenden, von Abfallgegenden, von einem Audi-Fahrer, der offenbar bedrohlich und böse ist. Was verkörpert der? Das deutsche Autowunder, der Autofahrer mit der Power sozusagen. So, das alles muss ich mir mühsam sozusagen nach und nach aneignen und bin eigentlich zurückgeworfen auf die Sprachform, in der das da steht. Jetzt bin ich noch mal überrascht davon zu hören, dass soll mal 350 Seiten gehabt haben. Ich habe, glaube ich, drei Gespräche mit ihm gehört im Rundfunk, in dem das nicht vorkommt, obwohl er ausführlich über seine Eltern redet. Also ich hatte das Gefühl, ich bin sozusagen falsch informiert insgesamt. Nicht, weil der Inhalt nicht stimmt, sondern weil mir über die Gespräche mit ihm und über ihn viel mehr sagen über einen sozialen und einen persönlichen Raum, als mir die Gedichte, ich würde es mal so nennen, das sind Zweizeiler, das sind Dreizeiler, dürfte ich überhaupt kein Urteil abgeben, zum Beispiel, wenn das am Ende der ganzen Litanei sein sollte. Ich versuche eigentlich mein Urteil beim Reden zu entwickeln, also ich bin noch nicht so weit, das sozusagen, ernsthaft. Auch dass es Roman heißt, ist eine echt schwierige Sache, finde ich, weil das Roman, das Minimum, was man für einen Roman unterstellt, ist, ursprünglich hatte er mal sozusagen die Totalität der Welt oder zumindest die Totalität einer persönlichen Entwicklung als Gegenstand. Dann hatte er den Bruch, das nicht mehr funktionieren dieser Totalität, dieser Entwicklung zum Gegenstand, aber sozusagen als Minimalbedingung, dass er doch ein Stück eingebildete, zwar aber Realität vorstellt, die identifizierbar ist von dem, der es liest, im Gegensatz zur Lyrik. Tatsächlich kann man dieses Roman genannte Buch allerdings über sein, wie jedes Buch, ne, über sein Sprechen selber sozusagen aufschließen. Und das ist eigentlich die eigentliche Herausforderung, wie bei einem minimalistisch gebauten Gedicht. Was passiert da? Ne? Es ist extrem regelmäßig. Es arbeitet mit ganz vielen Wiederholungen, selbst in dem kurzen Ausschnitt, der auch noch inhaltsstark war im Vergleich zu dem anderen, haben Sie einen Rhythmus, der wiederkehrt. Es sind immer die beiden, die sprechen, oder Ma und Pa werden angesprochen, sagen manchmal was, aber eigentlich sind es die beiden. Dann kann man so Orte sozusagen fokussieren. Ich sagte eben, da gibt es so eine Abfallhalde, da gibt es irgendwie ein Schwimmbad, dann gibt es einen See mit Halmen und Gesträuch, das gleichzeitig aber deren Augenwimper, deren Haare sein können. Und sie sprechen sehr, sehr stark über ihre Körperteile, also über ihre Hände, über ihre Füße, über ihre Nägel, über ihre Haare. Die ganze Kommunikation läuft eigentlich nicht über den normalen sozusagen sprachlichen Ausdruck, sondern über eine körperliche Ausdrucksweise, was jetzt innerhalb der Lyrik jetzt ja nicht so ungewöhnlich ist. Ne? Wenn ich Zunge sage für Sprache zum Beispiel, das ist jetzt eine der ältesten Metaphern der Welt, das kommt hier auch vor. Aber das ist sozusagen das Prinzip. Und dann stellt sich natürlich die Frage, warum passiert das so? Was macht die so körperlich, so eingehaust, so symbiotisch? Die zwei sind ja untrennbar sozusagen, das ist wie eine Figur und die wollen ihre Eltern im Grunde auch als eine Figur wahrnehmen. Dann wird gerne auf indische vielköpfige Gottheiten verwiesen, die dann eine Einheit bilden, sodass man so zwei Pole hat, die gegeneinander sind. Und die beiden sind halt am Anfang noch Infants, also nicht richtig sprachfähig, aber sie werden dann, das kriegt man dann schon mit im Laufe des Buchs, kommen sie in die Pubertätsnähe und können dann schon klarere Äußerungen in Richtung ihrer eigenen Emanzipation von den Eltern machen.
Jetzt haben Sie natürlich immer noch nicht verraten, was Sie von dem Buch halten, aber wir kommen ja später noch mal drauf zurück. Christoph Schröder, wir haben gehört, der Autor ist stark in der Öffentlichkeit, er spricht über dieses Buch und möglicherweise erfahren wir mehr über den Text in diesen Interviews. Tatsache ist, das ist ein Debüt, was stark gelobt wird, unter anderem auch wegen des Stils. Herr Winkels hat es gerade eben schon gesagt, auf knappem Raum gibt es da in kurzen Sätzen eindrückliche Bilder. Was halten Sie von diesem Miniaturstil?
Na, ich bin jetzt natürlich erstmal herausgefordert, nicht nur auf diesen Text, sondern auch auf Herrn Winkels Rede zu reagieren. Ich werde beides versuchen, weil ich bin einen ähnlichen Weg gegangen. Mir ging es, glaube ich, erstmal ähnlich. Also ich habe dieses Buch gelesen, ohne Vorkenntnis, habe mich durch diese mit Verlaub unendliche parataktische Öde, in der Banalitäten aneinandergereiht werden, gequält.
Also Sie sind schon viel deutlicher
als Ja, irgendwie muss es ja mal sagen. Man kann ja dann auch dagegen reden und habe dann gedacht, okay, möglicherweise fehlt mir ein Schlüssel zu diesem Text. Es kann ja immer mal sein, dass man etwas verpasst hat, dass man nicht gemerkt hat, dass es ein Referenzsystem gibt, weil ich dachte, das alles, das kann es nicht sein, ja? Die Enge, die soziale Kälte, die Schweiz, die Atmosphäre und so weiter. Und dann habe ich eben auch angefangen, mir Interviews mit dem Autor anzuhören und habe festgestellt, doch, genau so ist das gemeint. Das will er und dann muss man halt sagen, wenn er das so will, dann ist dieses Buch wirklich krachend gescheitert, weil es funktioniert echt nichts darin. Wir haben auf jeder Seite 100 Metaphern, davon sind 99 schief oder sagen wir Bilder. Dieser Text ist auf eine unglaubliche Weise pathetisch. Also es gibt ja so auch ein Pathos der Kargheit und des Schweigens, das bedient dieses Buch auf jeder Seite. Und ich frage mich wirklich, woher diese Begeisterung für ein Buch kommt. Sie sagten es gerade, Herr Winkels, auf andere Weise, dass tatsächlich alle Ansprüche, die es eigentlich hat, so massiv unterläuft.
Ich würde erst gern mal auf dieses, dass man Vorwissen braucht, um das Buch zu verstehen oder so einzuordnen. Das finde ich stimmt nur teilweise. Also zum Beispiel dieses mit Indien stimmt. Ich glaube, das fällt im Buch gar nicht, dass die aus Indien kommen. Das weiß man dann, weil wenn man googelt oder ein Interview hört, dass der Autor daher stammt. Aber andere Sachen sind in dem Text vorhanden, wenn man ganz genau liest. Jetzt in der Szene, die wir gehört haben, die essen da dieses Käsefondue und der Vater macht ein Kreuz daraus. Das ist der Hinweis, dass es halt um eine christliche Familie geht, was sehr wichtig ist im Verlaufe des Romans, weil dieser junge Y, der ganz anders aufgenommen wird in der Schweiz, eben einen muslimischen Background hat, was ja ein Thema des Buches ist, in dem es um Rassismus, aber auch um Klassismus geht und um diesen Klassenaufstieg. Und ich für meinen Teil habe das in dieser Form noch nie so gelesen. Und diese Bilder, ich fand die überhaupt nicht abgegriffen, sondern ich habe gerade daran geschätzt, dass die oft so doppelt oder mehrfach kodiert waren. Also dieses sich im Nacken sitzen ist einmal wirklich diese Enge, als die Eltern noch nicht den sozialen Aufstieg geschafft haben. Dann aber auch diese körperliche Symbiose zwischen den Geschwistern. Und dann gibt es bestimmt noch andere Sachen, auf das das verweist. Und das fand ich sehr kunstvoll aufgelöst. Und ein letztes, ich bin immer dankbar für Autoren und wir haben es gesagt, das ist ein Debüt, die eine Geschichte auf neue Art versuchen zu erzählen. Er macht ja auch neue Erfahrungen, also es ist eine Erfahrung, die man halt heute macht. Er kann jetzt nicht mit den Mitteln von vor 100 Jahren von A bis Z so eine Geschichte erzählen, das scheint mir irgendwie plausibel.
Die Bilder sind nicht abgegriffen, die Bilder sind schief. Das, was erzählt wird, finde ich relativ abgegriffen. Und wir haben ja jetzt eine Lesung schon gehört, die auf eine Art und Weise diesen Text dargestellt hat, die sehr lebendig ist. Nur mal ein Beispiel. Es gibt einen Unfall, einen Autounfall. Die Geschwister werden von einem Auto angefahren. Da heißt es dann, das Blech der Autos staut sich auf. Das finde ich schon mal ein unglaublich gesuchtes Bild. Und dann heißt es, mit einem Auge sehen wir die Risse auf unseren Körpern, die nur halb so tief sind wie die Beulen auf den Karosserien. Wir landen mit unseren Körpern im Krankenhaus. Und das in Gedichtform.
Das ist, muss man das so sagen? Ne?
Sie, sie, hatten keinen Rücktritt und sind hinten drauf gefahren, ja, wenn ich das mal sagen darf. Das musste ich aber auch in dreimaligem Lesen, sozusagen, ja, solche, ja, Szenen, ja, kann man dann sozusagen Stück für Stück festhalten und sich umrahmen und dann hat man es. Das ist aber, wenn man das im Fluss liest, geht das weg. Ich will jetzt auch nicht sagen, wir haben jetzt zwei Gegenpole, jetzt macht man irgendwo eine Vermittlung in, doch, der Mitte, bitte, so funktioniert das bei Literatur meistens ja nicht. Aber es ist natürlich nicht ganz weit weg voneinander, wenn man sagt, dass er alle möglichen Konventionen unterläuft. Mhm. Jetzt muss ich mal eine Klammer aufmachen, ne? Also Konvention im sprachlichen Ausdruck in dieser Form von Lyrik, ich nenne es jetzt mal Lyrik, obwohl Roman draufsteht, zu unterlaufen geht nicht mehr. Also die Avantgarde, sofern man überhaupt dann mit Buchstaben arbeitet, mhm, und nicht, ja, performativ in den Raum geht, die hat alles durchgespielt. Es gibt hierfür natürlich in der konkreten Poesie Beispiele noch und noch. Das ist,
dann wäre aber doch die Frage wichtig, was oder was für eine Textsorte ist es? Wenn man sagt, es ist ein Roman, würde ich auch sagen, es unterläuft klassische Erzählstrategien, ganz offensichtlich. Mhm. Wenn man sagt, es ist Lyrik, dann würde ich auch mal eher so argumentieren wie Sie. Das haben wir dann in dieser und jener Form schon mal gehabt. Also ist es eine Mogelpackung?
Aber das ist ja eine interessante Frage, die man generell mal behandeln könnte, die gar nicht anhand dieses Beispiels nur. Was ändert sich eigentlich dadurch, dass Roman draufsteht oder Poem zum Beispiel? Also so wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, wäre das ja der entscheidende Unterschied. Man könnte aber, finde ich, mit spontan, mit mehr Recht sagen, egal was draufsteht, wir haben mal diesen Text und jetzt gehen wir mit ihm um. Aber ich halte es trotzdem nicht für trivial. Ich halte es nicht für trivial. Da steht nicht umsonst Roman. Das wird wirklich lange, lange ausbaldowert gewesen sein von ihm und von dem Verlag. Nur mein ersten Gedanken, kurz zurückzukommen, ist, also dieses anders sprechen wollen, das ist wirklich erkennbar. So. Das hat Verzerrungen zur Folge, die man dann irgendwie, wie war Ihr Ausdruck für schiefe Bildlichkeit?
Ja.
So, sozusagen zur Folge. Das ist fast ein bisschen die Bedingung. Also wenn ich mich nicht anpasse an die Erwartung eines Bildes, dann ist das Bild logischerweise schief. Und er arbeitet damit, das würde ich ihm wirklich zugestehen, dass er das tut. Ich finde aber, dass die Konsistenz, die er dabei erzeugt, ja, das tut er schon, aber mühsam erkämpft es. Also wirklich über einen unendlichen Wiederholungswust, den man eine Weile ja ganz schön findet. Wenn Dinge wiederkommen, findet man die immer schön. Das ist ja, die Repetition ist ein ästhetisches, ja, ist ein ästhetisches Prinzip. Ohne Repetition keine Musik, kein nichts. Aber so wie er es macht, ist es, finde ich, etwas zu mühsam.
Ob da Roman draufsteht, also in den meisten Fällen, das wissen wir, ist das der Verlag, der das gerne möchte. Ich habe jetzt aber auch von anderen...
Aber ihm glaube ich nicht, wie ich ihn eingeschätzt habe, nach diesen Gesprächen, der ist ja auch Dramaturg, der macht Theaterstücke, der macht Hörspiele, der arbeitet ja nicht, der ist ja nicht ein Debüt in seiner Arbeit insgesamt, sondern der wird das schon, glaube ich, ganz dezidiert gewählt haben. Und ich finde es äußerst eine tolle Aussage zu sagen, das ist ein Roman. Also ich finde es eigentlich wahnsinnig interessant. Also der Roman kann ja alles. Man nennt ihn ja ein Omnivor. Ja? Also der Roman frisst einfach alles. Aber nicht so wenig.
Aber es bezieht sich aber manchmal gerade bei jüngeren Autoren und Autorinnen gar nicht auf dieses Formale, sondern rein darauf, dass sie feststellen wollen, dass es fiktiv ist, also dass es sich um Fiktion handelt und nicht um ihr eigenes Leben. Deswegen wollen manche Roman drauf haben.
Ich glaube, diese Frage werden wir letztendlich nicht lösen. Und inwieweit es Fiktion ist oder nicht Fiktion ist, kann man vielleicht in all diesen vielen Interviews auch nochmal nachhören. Nehmt die Alpen weg von Ralf Tarrail, erschien in der Edition Azur, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Juli und August. Vielen Dank.